Heute Morgen predige ich über Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Matthäus Kapitel 13, Vers 44 bis 46. Da sagt Jesus: Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und wieder verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft ihn Acker. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Haben Sie Freude an einer geheimnisvollen Schatzsuche? An einem Schatz, der schon seit Jahrhunderten irgendwo vergraben liegt? Plötzlich ist einer durch Papiere, durch Lagepläne auf diesen Schatz aufmerksam geworden, oder er ist irgendwo mal über einen Acker gegangen und worüber gestolpert und sagte: Nanu, das war ja gar kein Stein, das hat ja so gerade Kanten. Da scheint was anderes drunter zu sein, und hat nachgegraben und festgestellt, da ist ja ein ganzer Behälter, den kann man sogar öffnen, oh, da scheint Wertvolles drin zu sein. Aber er wollte kein Betrüger sein, und so hat er das Ganze schnell wieder zugebuddelt, Erde drüber getan, dass es keiner mehr sieht, und gesagt: Wie kann ich rechtmäßig an diesen Schatz kommen? Und da hat er gesagt: Ich kann eigentlich nur den Acker versuchen zu kaufen, und dann gehört mir der Schatz. Das ist zwar eine Regelung, die heute in Deutschland nicht mehr funktionieren würde, aber damals war das so möglich. Also ging er zu diesem Mann hin. Eigentlich hätte er ja nur wie viel Quadratmeter kaufen brauchen? Zwei, nämlich die, wo der Schatz lag. Aber das wäre zu auffällig gewesen. Deshalb fragte er: Kann ich da Ihren Acker kaufen, da in dieser Region da drüben? Ich sagte: Ja, das ist aber ein ziemlich großes Grundstück. Ich verkaufe da nicht nur so einen schmalen Streifen, da muss man gleich, wenn schon, dann auch dieses ganze Gebiet da so kaufen. Ich sagte: Oh weh, was kostet das denn? Und dann nennt er ihm einen Preis, der ziemlich hoch ist, der eigentlich seine Möglichkeiten weit überschreitet. Er sagt: Ich will mal nachrechnen, vielleicht kann ich es mir doch leisten, dann komme ich in ein paar Tagen wieder vorbei. Und jetzt fängt er an, zu Hause zu rechnen. Ja, wenn ich meinen kleinen Acker verkaufe, kriege ich das dafür. Wenn ich mein neues Fahrzeug verkaufe, das. Wenn ich die kleine Lebensversicherung auflöse, wenn ich das mache und das und das. Und er addiert, und nachdem er alles, was er irgendwie loswerden konnte, zusammengerechnet hat, vorausgesetzt, dass er es auch günstig verkauft, sagte: Es könnte vielleicht gerade klappen. Also fängt er an zu verkaufen. Alles, was er überhaupt loswerden kann und entbehren kann, verkauft er. Und schließlich addiert er, was er gekriegt hat, tatsächlich. Es haut gerade hin, es ist genau die Summe, die er braucht, um diesen Acker zu kaufen. Und jetzt geht er voll verhohlener und versteckter Freude, er darf die ja nicht so öffentlich zeigen, sonst würde dieser Mann vielleicht argwöhnisch reagieren, zu diesem Mann hin und kauft den Acker. Mit Brief und Siegel und Zeugen. Und jetzt hat er ihn endlich. Er könnte ja einen Luftsprung machen, aber das macht er auch nicht, das wäre zu auffällig. Er geht ganz normal nach Hause. Und jetzt überlegt er: Wann grabe ich denn diesen Schatz aus? Soll ich das tagsüber machen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich lieber auch bei Dunkelheit. Und dann gräbt er ihn aus. Seine Freunde und Nachbarn, die hatten ihn schon lange mitleidig betrachtet, sagten: Dieser arme Tropf, jetzt hat er sich so einen riesen Acker gekauft, der hat hier noch nicht mal Geld, um landwirtschaftliche Maschinen zu kaufen. Der hat noch nicht mal Geld, um Saatgut zu bezahlen. Was will er denn mit diesem Acker? Und den zeigt er dann mal so kleine, runde, goldene Scheiben und sagt: Schaut euch das mal an, das war in meinem Acker drin, willst du mal schauen? Boah, kriegst du nicht, aber ich habe noch ein paar hundert davon. Aber ich lade dich mal zum Essen ein, dann kann ich dir das mal erzählen, wie das ging. Ab jetzt war dieser Mensch reich, er konnte auch freigebig werden. Er hatte mit diesem Acker einen ganz großen Schatz gekauft und erworben. Die Frage ist, da Jesus dieses Beispiel erzählt, was meint er damit? Was ist der Schatz? Wer ist der Käufer? Die meisten Ausleger stimmen darin überein, dass sie sagen, der Schatz ist dieses Heil, das uns Jesus gebracht hat, dieses neue Leben mit Jesus. Und das ist so wertvoll, dass man in seinem Leben alles andere dafür hergeben muss. Alles dran setzen muss, um diesen Schatz zu gewinnen. Hier steht ja alles verkaufen, also alles dran geben, weil das eine so wertvoll ist, um es zu gewinnen. Der Paulus sagte mal: Ich habe alles für Dreck erachtet, wörtlich steht dort Kot erachtet, um der überragenden Erkenntnis Jesu willen, um ihn zu gewinnen. Das heißt, meine ganze Bildung habe ich an den Nagel gehängt. Nicht, dass sie vergessen hätte, aber ich habe mir nichts mehr darauf eingebildet. Alle meine Beziehungen habe ich preisgegeben. Mein stolzes Leben als Pharisäer mit all der Einbildung, was ich dabei mit bei Gott erreichen kann, habe ich alles an den Nagel gehängt, nur um Jesus zu haben. Aber was hat der Paulus gemacht? Hat er alles verkauft, um diesen Schatz zu kaufen? Nein. Wenn ich etwas für Dreck erachte, bei uns ist dann die Kanalisation dafür zuständig, das verkaufe ich ja nicht. Ich bin froh, wenn ich es loswerde. Und so sagt Jesus einmal, dass keiner, der nicht allem entsagt, was er hat, sein Jünger sein könnte. Allem entsagen hieße, alles loslassen kann. Loslassen. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas verkaufe und dann hinterher den Kaufpreis in der Hand habe oder ob ich einfach alles loslasse und hinterher gar nichts mehr in der Hand habe. So wie die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, die mussten innerhalb weniger Stunden alles loslassen. Plötzlich hatten sie gar nichts mehr, hatten kein Haus mehr, kein Acker mehr, gar nichts mehr, nur noch den Rucksack und vielleicht den Leiterwagen, mit dem sie irgendwas wegschleppten. Plötzlich alles loslassen. Obwohl ich gerade vorhin hörte, dass viele im Herzen es nie losgelassen haben, auch heute noch daran hängen, obwohl sie es nicht mehr besitzen. Die Bibel sagt, dass wir loslassen, aber ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen loslassen und verkaufen? Wenn ich etwas loslasse, besitze ich es nicht mehr, ich gebe es aus der Hand. Wenn ich etwas verkaufe, besitze ich es auch nicht mehr, aber ich besitze den Gegenwert dafür und den kann ich einsetzen, um etwas Neues zu kaufen. Das ist eigentlich ein religiöses Denken, das viele Leute haben, dass ich bei Gott irgendetwas kaufen könnte durch meine Anstrengung. Ja, durch gute Werke könnte ich vielleicht Eindruck schinden bei Gott, indem ich Leute pflege als Krankenschwester oder vielleicht die eigenen Eltern unter Preisgabe des eigenen Urlaubs oder ähnlicher Dinge pflege, könnte ich irgendwie bei Gott etwas werden. Pervertiert in dieser Vorstellung, dass man durch Ablassgelder in der Ewigkeit noch irgendetwas erreichen könnte. Das ist die letzte Perversion dieses Kaufens bei Gott. In einem Psalm heißt es, Psalm 49, Vers 8, loskaufen kann sich keiner, denn der Kaufpreis ist viel zu teuer. Was soll ich denn Gott anbieten, um bei ihm irgendetwas zu kaufen? Es gehört ihm doch alles. Ich kann Gott gar nichts anbieten. Insofern muss der Käufer in unserer Geschichte jemand anders sein. Ich kann es nicht sein. Womit sollte ich denn diesen Acker kaufen? Mit meiner guten Bildung? Mit meinem Charakter? Mit den paar hundert Mark oder tausend Mark, die einer besitzt? Oder mit den ab und zu mal guten Taten, die er tut, weil man all die anderen übersieht? Ich kann bei Gott gar nichts kaufen. Insofern muss der Käufer dieses Ackers jemand anders sein. Jesus sagte, dass er gekommen sei, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und als er am Kreuz starb, starb er mit den Worten, es ist vollbracht. Das schrieb man damals unter bezahlte Rechnungen. Das heißt, Jesus hat alles bezahlt. Er hat diesen Schatz, dieses heilen neuen Lebens von Gott erworben durch die Hingabe seines Lebens in den Tod. Er ist dieser Mensch, der den Acker gekauft hat und damit auch den Schatz bekam. Es ist richtig, dass ich loslassen lerne, weil der Schatz so wertvoll ist, dass ich meine Hände gerne frei haben möchte, um im Glauben an Jesus an diesem Schatz Anteil zu haben und ihn auch weiter zu verteilen. Aber ich erwerbe ihn nicht. Ich bekomme ihn geschenkt. Alles Wichtige bei Gott bekommen wir geschenkt. Römer 8, Vers 32. Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles schenken. Ich brauche nur betende, glaubende Hände, ein glaubendes Herz für Jesus, um alles zu empfangen, was Gott mir geben möchte. Der Paulus sagte mal, 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Irdenes Gefäß ist ein Tontopf. Stellen Sie vor, einen Tontopf und dann machen Sie den Deckel auf und sehen da drin lauter Juwelen und was weiß ich nicht, alles für tolle Dinge. Ist irgendwie fast ein Widerspruch, so ein einfaches Gefäß und dann sein herrlicher Schatz. Er sagte, unsere Lebensgestalt ist dieser Tontopf. Ja, ich, Paulus, mit meinen Augenproblemen, mit meinem mickrigen Redevermögen und ähnlichen Dingen. Ich bin der Tontopf. Und Jesus, dieses neue Heil, das ist der Schatz. Und den haben wir in so einem Gefäß, wo man äußerlich gar nicht sieht, was da drin steckt. Oder mancher unter uns mit seiner Arthrose irgendwo im Gelenk, mit seinen Problemen mit den Nieren, mit was weiß ich, seinen nicht mehr hübschen Aussehen, mit seinen dritten Zehen und vielen anderen Dingen, wo man dann plötzlich feststellt, ist ja alles nicht so ideal, aber ich habe einen Schatz im Herzen. Ich habe dieses neue Leben Gottes im Glauben an Jesus in meinem Herzen. Und deshalb bin ich eigentlich schon reich. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, steht im Kolosserbrief. Das heißt, alles, was Gott mir schenken möchte, auch an Erkenntnis, liegt in Jesus verborgen. Nicht in irgendwelchen Büchern, in Jesus, in einer Person, die diesen Schatz erworben hat. Jesus ging übrigens auch, wie soll man das sagen, genauso planvoll ans Werk, um diesen Acker zu kaufen, um diesen Schatz zu erwerben. Was war denn der Schatz? Der Schatz ist dieses neue, dieses ewige Leben. Der ging verloren, als Adam und Eva sündigten im Garten Eden. Da ging dieses ewige Leben verloren. Da ist dieser Schatz sozusagen vergraben worden für Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende. Und Jesus hat ihn neu erworben. Durch die Hingabe seines Lebens hat er diesen Schatz sozusagen wieder nutzbar gemacht. Er schenkt uns das ewige Leben, dadurch, dass wir an ihn glauben, indem er uns alle Sünde, jede einzelne, vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Und der Teufel hat es nicht begriffen, der sozusagen den Acker dieser Welt verwaltet hat, der hat es nicht begriffen. Als Jesus starb, dachte er, den bin ich los, für immer. Und er hat nicht begriffen, dass Jesus gerade in seinem Tod sozusagen diesen Schatz erworben hat, dass er da das Lösegeld zahlte durch die Hingabe seines Lebens. Sonst hätte er alles dran gesetzt, um den Pilatus dran zu hindern, Jesus kreuzigen zu lassen. So war er froh, dass er weg war, aber er hatte sich getäuscht. Alles loslassen ist wichtig, aber wer von uns hat schon alles losgelassen? Ich denke, dass Gott uns immer mehr hilft, loszulassen, um glaubend betende Hände zu bekommen, die Gott füllt, weil dieser Schatz so reich ist, dass wir damit nicht sparsam umgehen müssen. Er wird nie erschöpft sein. Johannes Evangelium steht, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. In einem Lied, das viele kennen, Stern, auf den ich schaue, heißt es, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das heißt, jeder von uns sollte sich von dieser Bezahlermentalität lösen, als ob er noch irgendetwas zu bringen hätte, womit er Gott imponieren könnte oder meint, etwas bei ihm zu werden. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Das heißt, ich kann nur Empfangender sein. Und das ist gut. Wir haben also überlegt, dass der Schatz dieses neue, ewige Heil und ewiges Leben ist, das uns Jesus erschlossen hat, indem er bezahlt hat, nicht ich. Er hat bezahlt. Und dann geht es hier weiter hier mit diesem Kaufmann und der schönen Perle. Der Kaufpreis ist ganz ähnlich. Der musste alles verkaufen, was er hatte, um diese eine wertvolle Perle zu kaufen. Der Kaufmann ist Jesus, der Kaufpreis ist die Hingabe seines Lebens. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die Perle? Was hat er da gekauft? Ja, überlegen wir, was hat Jesus gekauft mit seinem Tod? 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, ihr seid teuer erkauft worden, so verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Oder Offenbarung 5, Vers 9 heißt es von diesem Lamm Gottes, du bist geschlachtet worden, und hast für Gott durch dein Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und Nationen und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Es heißt, gekauft wurden Menschen. Die Perle ist seine Gemeinde, diese Gemeinschaft der Gläubigen, die er erkauft hat, die strahlen darf in seiner Hand, diese Perle. Oder genauer gesagt, du und ich sind gemeint, wenn du ein offenes Herz hast für Jesus, wenn du zu ihm gehörst, bist du ein Teil dieser Perle. Das fand ich schön. Jesus bezeichnet seine Gemeinde als Perle, er hat sie erkauft, dich ganz persönlich. Viele Leute kapieren das nicht, sie denken, sie gehören nur sich selbst, sie gehören Gott, sie gehören Jesus, der sie geschaffen und erkauft hat durch sein Blut. Und es heißt, der Kaufmann sucht Perlen. Das heißt, er sucht auch heute noch Menschen. Er sucht jeden Einzelnen von uns, um ihm zu sagen, du gehörst mir, nicht aus Zwang, aus Liebe. Ich habe für dich bezahlt. Ich habe mein Leben für dich persönlich hingegeben, damit du mir gehörst und dein Herz mir öffnest. Ein paar Beispiele dazu. Das eine hatte ich schon mal erzählt. Saß ich auf einer Wochenendfreizeit für Mitarbeiter, zufällig neben einem jungen Mädchen, 14 Jahre alt, weil da noch eine Konfirmandenfreizeit im Haus war. Und beim Mittagessen fragte ich sie, wie heißt du? Sagt sie, Annegret. Sagte ich, oh, weißt du, was dein Name bedeutet? Sagt sie, ich habe keine Ahnung. Sagte ich, wörtlich übersetzt heißt das begnadete Perle. Margarete heißt die Perle oder Grete. Und Anne oder Hanna oder Anna, wie auch immer, heißt Gnade. Und über dich steht eine Geschichte in der Bibel drin. Sagt sie, oh, habe ich keine Ahnung davon. Sagte ich, die will ich dir mal erzählen. Und habe ich ihr erzählt, dass da ein Kaufmann Perlen gesucht hat und eine Perle hat er gekauft. Sagt der Kaufmann ist Jesus und die Perle bist eigentlich du, die er gekauft hat. Und das fand ich schön, sie hat an diesem Wochenende begriffen, dass sie diese Perle ist und hat Jesus ihr Leben anvertraut. Stammt nicht hier aus unserer Gemeinde, sie ist mir aber in Abstand von Jahren immer wieder mal begegnet oder ich habe etwas von ihr gehört, dass sie mit Jesus weiterging. Eine Perle. Ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob es echt ist oder erfunden ist, spielt keine Rolle, es ist so gut, dass man es gut begreifen kann, wo ein Kind sich verlaufen hat auf einer Farm, der kleine Sohn ist verschwunden und die Eltern und Nachbarn suchen gemeinsam nach ihm und überlegen, wo steckt er, die suchen alle Felder ab und dann ist noch ein Wald da und sie finden ihn nicht, es wird Nacht und es wird schwer zu suchen. Erst am nächsten Morgen findet ihn der Vater schlafend auf einem Waldweg. Und er weckt ihn auf und freut sich, dass er ihn gefunden hat. Er schlägt der Sohn die Augen auf und sagt, Papa, endlich habe ich dich gefunden. Das ist so schön. Wir denken oft, wir müssten Gott suchen. Endlich habe ich ihn gefunden. In Wirklichkeit sucht dieser Kaufmann nach der Perle. Das heißt, er sucht uns. Und wenn ich endlich die Augen aufschlage und sage, Herr Jesus, ich habe dich endlich erkannt und begriffen, wer du bist, dann habe nicht ich Gott gefunden, obwohl es so aussieht, sondern er hat mich gefunden. Ich denke, dass wir beide Beispiele verstanden haben. Der Mensch, der den Acker kaufte, ist Jesus. Er hat bezahlt mit der Hingabe seines Lebens. Der Schatz ist dieses neue, ewige Leben in ihm, mit dem Geschenk der Vergebung gekoppelt. Ein unermesslicher Schatz, den man nicht ausschöpfen kann. Der Kaufmann ist auch Jesus und die Perle ist seine Gemeinde. Jeder, der das kapiert, ich gehöre zu ihm, ist Teil dieser Perle. Ein berühmter Mann, Zinzendorf, stand mal so vor einem Jesusbild, wo er mit der Dornenkrone abgebildet war. Und unter diesem Bild stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das heißt, ich habe alles hingegeben, aus Liebe zu dir, was tust du jetzt für mich? Und dieser Zinzendorf, der war schon seit Jahrzehnten gläubig, um die Frage ging es bei ihm überhaupt nicht. Aber er hat sich entschlossen, entweder vor diesem Bild oder als Folge dieser Bildbetrachtung, dass er sein Leben Jesus wirklich ganz zur Verfügung stellen möchte, damit er etwas durch ihn tut. Und das finde ich gut, das tat ich für dich. Ich habe alles verkauft, sagt Jesus, alles hingegeben für dich. Was tust du für mich? Bist du bereit, dich an diesem Schatz zu freuen, ihn weiter auszuteilen? Bist du bereit, Teil dieser Perle zu sein und auch einfach Jesus dadurch zu ehren? Hab Dank, Herr Jesus, dass du dieser Handelnde bist, der alles gegeben hat, alles, auch all das, was wir niemals hätten tun können. Danke für diese große Liebe zu jedem Einzelnen von uns, die darin deutlich wert, darüber loben wir dich. Danke auch, dass dieser Schatz unermesslich groß ist, dass wir Glauben davon austeilen dürfen, auch an andere, ohne dass er wesentlich abnimmt. Danke, dass du uns liebst, auch unser Leben gebrauchen kannst, weil wir Teil deiner Perle sind und du uns führst. Amen.